Ich bete noch am Anfang und dann starte ich. Jesus, danke, dass du hier bist und danke, dass du zu uns reden willst. Du bist ein redender Gott und du stehst vor der Tür und klopfst an bei uns. Und ich bitte dich, dass wir unser Herz wirklich öffnen können, dass wir dich reinlassen, dass wir wahrnehmen können, was du jetzt redest zu uns. Dass wir dich durchhören durch das, was ich mit menschlichen Worten sage, Herr, aber wichtiger ist, dass wir im Herzen wahrnehmen, was du zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du mit deiner Gegenwart den Raum füllst und dass du lauter rufst, lauter in unsere Herzen reinrufst als alle anderen Stimmen und als alles, was in uns schreit und um uns herum. Amen. Wenn euch euer Nachbar, der über den Gartenzaun schielt, mal fragt, warum ihr ständig zum Lobpreisabend rennt oder in den Gottesdienst oder zum Hauskreis oder was weiß ich, zu ähnlichen Veranstaltungen, ist die Frage, was ihr da sagen würdet. Eine fromme und korrekte Antwort wäre wahrscheinlich, weil ich dort Gott begegne. Jetzt, das wird euren Nachbarn erstmal nicht viel sagen, weil der hat bisher nur Menschen begegnet, die man sehen kann. Vielleicht versucht das dann noch ein bisschen konkreter und sagt, ja, und dann zählt ihr so ein paar Elemente auf, wie so ein Gottesdienst abläuft. Ich begegne Gott im Lobpreis oder in der Predigt oder bei den Zeugnissen. Zeugnisse weiß sowieso schon mal keiner, was es hier soll, dass Zeugnisse ausgeteilt werden. Oder ich begegne Gott in der Gemeinschaft oder vielem anderen mehr, dann kommt man vielleicht schon ein Stück weit näher ran, aber so richtig wird es einem trotzdem nichts sagen. Weil es ist genauso, als wenn ich sage, ich gehe zum Bäcker, zum Roscher hier in Annaberg und begegne dem Herrn Roscher in den Brötchen, im Kuchen, im Rot-Weiß-Keks. Aber ich habe ihn ja noch nie getroffen, wirklich. Also nach unserer menschlichen Logik muss man sagen, wenn ich ihn nicht wirklich getroffen habe und gesehen habe, wie bin ich ihm dann begegnet? Und es ist ja tatsächlich eine Diskrepanz, sowas zu erklären, was wir hier machen. Wie erklärt man das jemandem, der mit Gott bisher nicht viel Berührungspunkte hatte, weil wir begegnen Gott ja wirklich. Also das ist ja auch real, was wir erleben, dass wir merken, dass Gott zu unserem Inneren spricht. Meinetwegen während einer Predigt, während anderen Situationen. Dass wir im Lobpreis unsere Blickrichtung ändern, dass sich innerlich was verändert, dass wir mit Hoffnung erfüllt werden, dass wir mutig werden, dass wir eine Zukunftsperspektive empfangen von Gott und mehr Sicherheit kriegen und vieles, vieles mehr. Aber der Punkt ist, der Moment, wo das in uns geschieht, ist ja nicht immer äußerlich gleich sichtbar. Für den Nachbarn, der über den Gartenzaun guckt, wäre es wahrscheinlich überzeugender, wenn er sieht, wie Jesus persönlich bei mir zur Haustür reinkommt und danach das Gemüse im Garten doppelt so groß wird oder irgend sowas. Aber wie ist das? Wie kann die Welt um uns herum sehen, dass wir Jesus treffen, wenn wir hier sind oder wenn wir an anderen Orten sind, in anderen Gottesdiensten? Was ist das Erkennungszeichen, dass die ganze Welt ringsherum erkennt, dass wir wirklich Gott begegnen hier? Auch wenn man ihn jetzt gerade nicht sichtbar hier vor uns hat. Wie kann denn unser Nachbar das erkennen? Und Jesus selbst gibt die Antwort darauf. Auf genau diese Frage. Was ist das Erkennungszeichen, wo die ganze Welt erkennt, dass wir hier Gott treffen? Und er sagt es in Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran werden alle erkennen, sagt er, alle, dass ihr meine Jünger seid, dass ich real bin in eurem Leben, dass ihr Liebe untereinander habt. Jesus beschreibt hier Liebe untereinander als das Erkennungszeichen schlechthin, dass Gott hier ist, dass wir ihn hier erleben, dass wir ihm begegnen als Christen. Und das ist spannend, weil Liebe untereinander ja einfach nur ein soziales Kennzeichen ist, eine soziale Größe. Das hat einfach nur was mit Gemeinschaft zu tun. Da geht es ja einfach nur darum, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen, wie wir miteinander umgehen, wie wir reden, was wir für eine Einstellung im Herzen haben gegenüber dem anderen. Da geht es ja nur um Gemeinschaft. das Kennzeichen schlechthin, dass Gott hier ist, dass Gott sich in unseren Gemeinden und wo auch immer bewegt, ist ja nicht das, also das, was man sich vielleicht wünschen würde, dass sich unser Trabi auf dem Gemeindeparkplatz in Porsche verwandelt, so wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat oder so. Oder wenn wir im Stau stehen auf der A72 und wir können einfach drüber fliegen mit unserem Auto über die anderen, so wie Jesus übers Wasser gegangen ist oder so. Was alle überzeugen würde. Oder dass sich der Rasen von alleine mäht bei uns zu Hause, dass es der Einkauf von alleine im Kühlschrank landet. Aber wir müssen es ja, die Erfahrung von den meisten von uns ist, wir müssen es trotzdem selber in die Wohnung tragen. Es ist leider nicht so spektakulär manchmal, wie man sich es vorstellt. Und dieser Punkt der Liebe untereinander, der klingt vielleicht unspektakulärer, als er eigentlich ist. Jesus sagt nicht, all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, sind so das typische Kennzeichen, dass ihr mir begegnet und dass ich in eurem Leben bin, sondern dass ihr untereinander Liebe habt. In der Gemeinschaft, die wir untereinander haben, und jetzt rede ich mal so, vielleicht nicht immer vom Ist-Zustand, sondern von der Vision, die Gott sieht, die er sieht, wenn er auf seine Gemeinde schaut, im Großen und Ganzen. Diese Gemeinschaft, die dort möglich ist, die er schaffen will, darin manifestiert sich das Reich Gottes in dieser Welt. Das ist der Ort, das ist das Element, wo das Reich Gottes sichtbar wird, wo seine Herrschaft anbricht, in der Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Das ist der primäre Ort, wo das geschieht, wo seine Herrschaft anbricht. In der Art und Weise, wie wir uns wahrnehmen und sehen und übereinander denken, miteinander reden. Und ich glaube, das hängt mit einem ganz wesentlichen Effekt jeder Gottesbegegnung zusammen. Nämlich in der Begegnung mit Gott, da werden unsere menschlichen Beziehungen, die wir untereinander haben, völlig neu definiert. Da wird ganz schön viel umgeordnet. Die Beziehungen, die wir als Menschen normalerweise im Alltag, im ganzen normalen Leben haben, die werden dort völlig umsortiert. In dem Moment, wo Gottes Reich anbricht unter uns, wo seine Herrschaft sich ausbreitet, da bekommen wir ein neues Verhältnis zueinander. Jesus hat das schon mal angedeutet, noch ein ganzes Stück bevor es die erste Gemeinde gab. Da kam seine leibliche Familie und wollte was von ihm. Und Jesus sagt und antwortet den Leuten dort, wer sind, also seine Mutter stand draußen und seine Geschwister. Und da sagt Jesus, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickt umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe meine Mutter, siehe meine Brüder und Schwestern. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also hier definiert Jesus einfach mal die ganzen Leute, die ganzen Passanten, die ringsrum stehen, die aber ihm glauben und die auf sein Wort hören, die definiert er einfach mal als seine Familie. Und das ist der Punkt. Im Reich Gottes, also da, wo sich Gottes Herrschaft ausbreitet, werden wir zu einer Familie. Und das ist das entscheidende Kriterium, das entscheidende Kennzeichen für die gesamte Welt, dass hier Gott sein muss, wenn wir wirklich zu einer Familie werden. Wenn wir wirklich zu Brüdern, zu Schwestern werden, zu Müttern, zu Vätern füreinander. Deswegen haben sich die ersten Christen von Anfang an als Brüder und Schwestern angeredet. Haben sich so genannt, als wären sie wirklich eine enge Familie. Und das ist schon mal das Erste, was sich im Denken völlig erneuert, in dem Moment, wenn Jesus kommt. Wenn er kommt, dass wir vom Wesen unserer Gemeinschaft her, die wir untereinander haben, zu einer Familie werden. Und das ist auch letztendlich der wesentliche Unterschied zu allen anderen Formen von Gemeinschaft auf dieser Welt. Das ist der Unterschied zu Parteien, zu Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Klassenverbänden und so weiter und so fort. Dieser Gedanke der Familie und dass es wirklich eine Herzensbeziehung untereinander ist, das ist was eigentlich nur vom Himmel her geschehen kann. Und das Interessante ist aber, dass die Menschheit durch die Generationen und durch die Epochen hindurch eigentlich diese Vision im Herzen trägt, dass alle Menschen Brüder sind. Und zwar in unterschiedlichster Form. Und jede Generation versucht es wieder auf neue Weisen. Wir haben die, wenn man allein schaut, im letzten Jahrhundert, der Kommunismus, der hat eigentlich genau diese große, erhabene Vision von dieser Welt. Die Genossen, ja, die sich gegenseitig die Gütergemeinschaft haben miteinander, kollektive Problemlösungen finden für alles und die Gleichheit aller Gesellschaftsmitglieder anstreben. Oder man hat es bei jeder Form von interreligiösem Dialog, Weltethos, das ganze Bestreben danach, dass wir eine gemeinsame Basis finden, dass wir als Religionen, als ganze Menschheit wirklich zusammenkommen und eine gemeinsame Basis finden, dass wir zu einer Menschheitsfamilie werden. Man sieht das in Bruderschaften, in Studentenverbindungen, in Kommunen, von den alten Hippies bis zu den WGs der Neuzeit. Man hat es in Bürgerrechtsbewegungen gegen Rassismus, wo man sagt, wir sind doch Brüder, egal welche Hautfarbe. Und man merkt das, wie diese Sehnsucht in der Menschheit drinsteckt, dass wir zu einer Familie werden. Allesamt. Und der Ansatz hinter vielen dieser Bewegungen ist extrem gut. Die Sehnsucht dahinter, die ist total gut, weil das ist was Gott ja wirklich tun will. Es ist nur meistens langfristig leider nicht zur Realität geworden. Und ich glaube, dass es auch einen Grund dafür gibt, dass es meistens nicht geklappt hat, dass die Dinge wirklich Realität geworden sind. Denn es sind letztendlich immer nur diejenigen wirklich Geschwister, die gleichen Eltern haben. Und im Geistlichen könnte man so formulieren, es werden wirklich nur die Menschen zu Brüdern und Schwestern, die den gleichen Vater haben, im Himmel. An der Stelle entsteht eine Form von Familie, die tiefer geht als alles, was wir an Bündnissen und Gemeinschaften auf dieser Welt schließen können. Weil es muss dieselbe DNA in uns fließen. Es muss die Blutgruppe unseres Vaters im Himmel letztendlich durch uns fließen. Aus geistlicher Sicht würde man das so sagen. Und ich glaube, einige der besten Gesellschaftskonzepte, die wir so über die Jahrhunderte gesehen haben, sind am Ende daran gescheitert. Der gute Wille war da, aber es hat der gemeinsame geistliche Vater gefehlt. Und es ist trotzdem aller Mühe wert, sich für Frieden und Einheit einzusetzen auf dieser Welt, ja, in jeder Form. Auf jeden Fall. Aber Jesus sagt, was nötig ist, damit diese eine Familie wirklich entstehen kann, nämlich diejenigen, die den Willen Gottes tun, die werden automatisch zu Brüdern und Schwestern und zu Müttern und Vätern füreinander werden, sagt er. Die Anstrengung ist in dem Moment dann gar nicht mehr so groß. In dem Moment, wenn wir unseren Vater erkennen, dann werden wir zur Familie, von ganz allein. Mit einmal gehen die Dinge leicht, die menschlich normalerweise so viel Anstrengung kosten, irgendwie was zusammenzubringen, was kaum irgendwie zusammenzubringen ist. Und dieser Gedanke der Familie, der ist im Reich Gottes, also da, wo Jesus regiert, ist das so extrem und konsequent umgesetzt, muss man sagen, dass unsere gesamte Gesellschaftsordnung auf den Kopf gestellt wird. Da ist beispielsweise der Sklavenhalter Philemon im Neuen Testament. Paulus schreibt einen Brief an ihn. Er ist ein Sklavenhalter, er ist Christ geworden. Und Paulus und Timotheus, die kennen ihn gut und die lieben ihn von Herzen. Die sprechen ihn an mit geliebter Philemon. Sie sagen Bruder zu ihm. Sie lieben diesen Mann, der Jesus lieben gelernt hat. Und Philemon, der beherbergt in seinem Haus eine Gemeinde. Und die Apostel, die hören immer wieder, wie sehr dieser Mann liebt und wie er die Herzen der Heiligen ermutigt. Das wird von ihm beschrieben. Ein Mann, der wirklich liebt. So, er ist aber Sklavenhalter und er hat einen Sklaven, Onesimus, und der ist abgehauen. Der war selbst kein Christ am Anfang und der hat auch keine gute Arbeit gemacht. Der Philemon hat nicht so viel von ihm gehabt die ganze Zeit und er hat die Chance genutzt und ist abgehauen als Sklave. Würde man auch so machen wahrscheinlich. Und auf seiner Flucht ist er ausgerechnet an Paulus geraten und hat durch ihn Jesus kennengelernt. Und das hat ihn so verändert, dass mit einmal natürlich die Frage im Raum steht, wie man jetzt mit dieser illegalen Flucht umgeht, weil sein Sklavenhalter ist für ihn ein Bruder. Der ist selber jemand, der Jesus liebt. Und er als Sklave auch. Und mit einmal hat man eine krasse gesellschaftliche Barriere, wo man sagen würde, lässt sich überhaupt nicht regeln, sowas. Und beide haben angefangen, Jesus zu lieben und sind plötzlich Teil derselben Familie, auf derselben Stufe. Sie sind plötzlich Brüder. Könnt ihr euch vorstellen, was das erstmal für eine Herausforderung ist? Und an der Stelle hakt Paulus ein und schreibt Philemon diesen Brief, diesen Philemon-Brief. Und er sagt seinem Bruder Philemon, also Paulus sagt zu seinem Bruder Philemon erstmal, wie sehr er ihn lieb hat. Und schwärmt im nächsten Moment dann von seinem neuen Bruder Onesimus, sein Sklave, und sagt, wie sehr er diesen Bruder auch lieb hat. Und dann schickt er Onesimus mit diesem Brief zu Philemon, um ihm den zu bringen. Und Onesimus kommt zu Philemon nicht nur, damit der seinen Sklaven zurückerhält, sondern damit der seinen neuen Bruder kennenlernt. Seinen neuen Bruder im Herrn, seinen Bruder in Jesus. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit einer Gesellschaft macht, wenn Menschen solche Schritte gehen? Und wenn sowas im Denken erneuert wird und verändert wird in unserem Inneren, was es mit einer Gesellschaft macht, in der der Sklavenhalter bereit ist, seinen entlaufenen Sklaven zu lieben und als Bruder in seinem Haus aufzunehmen. Und was es bedeutet, wenn der Sklave bereit ist, seine eigene Freiheit aufs Spiel zu setzen, um seinen Bruder, den Sklavenhalter, kennen und lieben zu lernen. An der Stelle wird die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und wenn das geschieht, da hat Jesus recht, da sagt er, daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil sowas kann nur Gott tun. Das sind die Dinge, die wirklich nur Gott tun kann. Und hier entsteht eine Gemeinschaft, die so radikal anders ist als das, was man mit menschlicher Kraft hinkriegen kann, dass die Welt erkennt, dass sowas nur mit Jesus gehen kann. Das ist das Reich Gottes auf dieser Welt. So sieht's aus. So könnte es aussehen. Und die Gemeinde Jesu ist auf dieser Erde dazu berufen, eine Familie zu sein und letztendlich was abzubilden, was es eigentlich nur bei Gott gibt. Gott selbst ist so. Wir sind als Gemeinde dazu berufen, ihn wiederzuspiegeln. Wir sind als Christen dazu berufen, in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Das heißt, dass seine Eigenschaften durchdringen, durchschlagen. Das, was sichtbar wird in unserem Leben, in unseren Gemeinden, von dem, wie Gott selbst ist. Herzliche Gemeinschaft, selbstlose Liebe, die Aufgabe, dass man seine eigenen vermeintlichen Vorteile aufgibt, bereit ist, sie aufzugeben. Dass man das Beste für den anderen sucht. Was wäre das für eine Gemeinde? Was wäre das für eine Gemeinschaft und für eine Familie auf dieser Welt? Und die gesellschaftlichen Experimente und politischen Strömungen, die wir über die Jahrhunderte erleben, die haben gezeigt, dass die Welt eigentlich verzweifelt auf der Suche danach ist, dass sowas passiert. Und man probiert es auf unterschiedlichsten Wegen. Die Gemeinde Jesu ist dazu berufen, dieser Welt Familie vorzuleben. Dass sein Wesen Gestalt gewinnt in dem, wie wir sind, was wir leben. Geschwisterliebe vorzuleben, aber auch Vater- und Mutterschaft vorzuleben. Was es bedeutet, füreinander auch geistliche Väter, geistliche Mütter zu sein. Jesus spricht ja davon, dass die Leute, die ringsrum stehen, sagte, das sind meine Brüder und meine Schwestern und meine Mutter. Und Vater kann man noch ergänzen. Also wir sind dazu berufen, dass durch uns etwas von Gottes Vaterschaft und von Gottes Mutterschaft deutlich wird und sichtbar wird. Ist es euch vielleicht aufgefallen, dass in der Bibel, also vor allem im Neuen Testament, der Begriff des Vaters eine der häufigsten Bezeichnungen für Gott ist? Gott wird im Neuen Testament in überwältigender Fülle als Vater beschrieben. 261 Mal. Und das ist auch ein Unterschied übrigens. Man sieht eine Entwicklung in der Bibel, im Alten Testament. Er ist viel mehr als Herr bezeichnet. Und mit Jesus, wo sein Reich anbricht, mit einmal wird er überwiegend in großer Anzahl als Vater beschrieben. Er wird auch in der gesamten Bibel, Altes, Neues Testament, auch mit einer Mutter verglichen. Er wird als Mutter beschrieben, als Gebärende. Wird man mit einer stillenden Mutter verglichen, mit einer Hebamme, mit einer Bärenmutter. Als Hausfrau wird er verglichen, als Bäckerin, als Adlermutter, als Henne. Und mal so nebenbei bemerkt, der Heilige Geist, also das hebräische Wort für Geist, ist ein weibliches Wort, ist feminin. Er wird ja auch als Tröster so beschrieben, aber im Alten Testament, das Wort für Geist ist feminin, das mal nur als Nebenbemerkung, das ist interessant, im Neuen Testament, im Griechischen, Pneuma, das ist Neutrum, also das ist ganz neutral. Und im Lateinischen Spiritus ist plötzlich männlich. Das heißt, der Heilige Geist, der ist im Laufe der Zeit männlicher geworden, als er eigentlich mal war. Also man merkt, Gott selbst wird wie eine Familie schon mal beschrieben. Also Zinzendorf, der Gründer von Herrnhut, der hat es so gesehen, der Heilige Geist ist wie die Mutter. Also es gibt den Vater, den Heiligen Geist als Mutter und den Sohn. Also Gott selbst als Familie und seine Gemeinde in seiner Gemeinde auf dieser Erde drückt sich aus, wie er selbst ist. Da kommt was davon rüber, von seinem Wesen. Die Gemeinde Jesu ist dazu berufen, das Wesen des Vaters wiederzuspiegeln in dieser Welt. Deshalb sieht sich Paulus selbst auch in der Rolle des Vaters, als geistlicher Vater für diejenigen, die im Grunde, die er hervorgebracht hat, hineingebracht hat ins Reich Gottes, die er sozusagen hineingeboren hat. Also diejenigen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, das sind seine geistlichen Kinder. Und er wünscht sich, dass diese wiederum auch zu Vätern und Müttern werden für andere. Dass sie anderen helfen, hineingeboren zu werden ins Reich Gottes und damit zu Vätern und Müttern werden. Wir sind also füreinander Väter und Mütter in einem geistlichen Sinn, wenn wir uns einander helfen, dass geistlich was zur Geburt kommt, dass wir geistlich hineingeboren werden in die Gemeinschaft mit Jesus. Wenn jemand durch uns Jesus kennenlernt und lieben lernt, dann sind wir sein geistlicher Vater und seine geistliche Mutter. Wir haben da was geboren. Auch die Männer können gebären im Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gewünscht habt, aber ist so. Und wenn wir jemanden in unsere Obhut nehmen, geistlich, und ihn stärken und ihm zur Reife verhelfen, geistlich, na dann haben wir eine väterliche und eine mütterliche Funktion eingenommen für denjenigen. Und das ist was, wozu wir alle berufen sind, alle bestimmt sind. Denn in der Bibel heißt es, wir sind dazu berufen, als Nachfolger von Jesus Frucht zu bringen, also fruchtbar zu sein. Und fruchtbar sein ist ein anderes Wort für gebären. Wir sind alle dazu berufen, zu gebären. Welche Botschaft hier heute Abend. Und da ist es völlig unerheblich, ob ich im Natürlichen imstande bin, fruchtbar zu sein und reale Kinder zu bekommen. Denn vom Reich Gottes gesehen, vom Himmel her gesehen, kann es sein, dass ich zwar keine natürlichen eigenen Kinder habe, aber eine der fruchtbarsten Personen weit und breit bin fürs Reich Gottes. Und so viele hineingebäre, hineinhelfe in die Beziehung mit Jesus. Und dazu sind wir allesamt berufen, Männer wie Frauen, Väter und Mütter zu sein in einem geistlichen Sinne und Kinder hervorzubringen. Noch und noch, immer mehr. Da kann man nicht genug von kriegen. Und wie sieht es praktisch aus? Was bedeutet das, ein geistlicher Vater zu sein? Was bedeutet das, eine geistliche Mutter zu sein? Wir haben ja so unsere Erfahrungen mit Vätern und Müttern und es ist vielleicht manchmal gar nicht so leicht, einfach so jetzt klar durchzusehen, was bedeutet es denn vom Reich Gottes her gesehen, Väter und Mütter zu sein, geistliche Väter und Mütter zu sein? Und ich möchte das mal veranschaulichen mit einer Begebenheit aus der Bibel und es ist, finde ich, einer der verstörendsten Justizfälle in der ganzen Bibel. Ehrlich. Also das ist das Urteil, was Salomo getroffen hat, wofür er sehr berühmt geworden ist. Und das steht in 1. Könige 3, Vers 16 bis 28 und ich will das mal komplett vorlesen. Und ich glaube, dass man da was lernen kann darüber, wie eine echte Mutter und ein echter Vater agiert. Damals kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sagte, bitte mein Herr, ich und diese Frau wohnen in ein und demselben Haus und ich habe bei ihrem Haus geboren. Und es geschah am dritten Tag, nachdem ich geboren hatte, gebar auch diese Frau und wir waren beieinander. Kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. Da starb der Sohn dieser Frau eines Nachts, weil sie sich auf ihn gelegt hatte. Sie aber stand mitten in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite weg, während deine Sklavin schlief, und legte ihn an ihre Brust, ihren toten Sohn aber legte sie an meine Brust. Als ich nun am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Am Morgen sah ich ihn mir genau an, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Da sagte die andere Frau, nein, sondern mein Sohn ist der Lebende und dein Sohn ist der Tote. Jener aber sagte, nein, sondern dein Sohn ist der Tod und mein Sohn ist der Lebende. So stritten sie vor dem König. Da sagte der König, diese sagt, das hier ist mein Sohn, der Lebende, dein Sohn ist der Tod. Und jene sagt, nein, sondern dein Sohn ist der Tod und mein Sohn ist der Lebende. Und der König sprach, und jetzt ist gut, dass die Kinder unten sind, holt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Und der König sprach, zerteilt das lebende Kind in zwei Teile und gebt der einen die eine Hälfte und der anderen die andere Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn der Lebende war, zum König, denn sie hatte heißes Erbarmen wegen ihres Sohnes. Sie sagte also, bitte mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es ja nicht. Jene aber sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Da antwortete der König und sprach, gebt der Ersten das lebende Kindchen und tötet es ja nicht. Sie ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem König. Denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Rechtsentscheide zu treffen. Bei aller verstörenden Dramatik, die in dieser Geschichte hier drin steckt, wird, finde ich, eins deutlich, nämlich wie das Herz einer echten Mutter schlägt. Und ich will diese Begebenheit mal als Gleichnis nehmen, um geistliche Vaterschaft und Mutterschaft besser zu verstehen. Echten geistlichen Eltern wird es immer zuerst darum gehen, dass das Kind lebt. Egal wo. Das erste Anliegen von echten geistlichen Vätern und Müttern wird sein, dass das Kind lebt. Sie sind eher bereit, das Kind anderen geistlichen Eltern anzuvertrauen und zu überlassen, als zuzusehen, wie es stirbt. Falsche geistliche Väter und Mütter, die werden versuchen, das Kind an sich zu binden, bis zum letzten Moment, Hauptsache der andere bekommt es nicht. Sie sind im Zweifelsfall aus Selbstbezogenheit und Stolz heraus eher bereit, den Tod des Kindes in Kauf zu nehmen, als es jemand anderem zu gönnen. Und das hat wirklich eine finstere Qualität, so eine Herzenshaltung. Aber echte geistliche Väter und Mütter, denen geht es nicht um sich selbst, denen geht es nicht um ihr Recht, um ihre Ehre, um ihre Versorgung im Alter, um ihr Ansehen oder um ihr eigenes Glück, sondern es geht ihnen einfach darum, dass das Kind lebt, auch wenn es scheinbar am falschen Ort lebt. Das ist das Herz einer echten Mutter und das ist das Herz eines echten Vaters. Und ich möchte das mal übertragen auf Gemeinde, auf die Gemeinde Jesu und auf geistliche Elternschaft. Es kann passieren, dass wir uns in Leute investieren, die wir geistlich gebären, die wir voranbringen, denen wir helfen, hineinzuwachsen in die Beziehung mit Jesus und zu dessen Vätern und Müttern wir geworden sind aus der Sicht Gottes. Und es kann dann passieren, dass diese geistlichen Kinder unsere Gemeinde, unseren Hauskreis, unseren Dienst, unsere Mitarbeiterschaft und so weiter verlassen und an einem anderen Ort ihr Zuhause finden. Und das ist das Leidwesen nahezu aller Pastoren und Leiter auf dieser Welt, dass das passiert. Dass Leute, in die man sich investiert hat, die wirklich wie Kinder geworden sind, wie geistliche Kinder, dass sie einen anderen Ort finden, wie auch immer die dorthin geraten, wo sie sich mehr zu Hause fühlen. Und es kann auch passieren, dass ganze Scharen von Mitarbeitern an einem Ort landen und an einem anderen Ort landen und das Haus ihrer geistlichen Eltern verlassen. Es kann auch sein, dass die eigenen geistlichen Kinder noch nicht mal begriffen haben, dass du der Vater und dass du die Mutter bist, aus Gottes Perspektive. Kann sein, die haben das gar nicht mitgekriegt, wie viel Anteil du daran hast, an dem, was sich alles bewegt hat in den ganzen Jahren. Aber Gott, der ins Verborgene sieht, der weiß, wer wirklich Väter und Mütter sind. Gott, der ins Verborgene sieht, der weiß, was jeder auch beigetragen hat zu dem geistlichen Wachstum, was andere erlebt haben. Aber in diesem Moment, wenn sowas passiert, dass einem das Kind genommen wird, das ist ein Scheidepunkt in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben unserer Gemeinden und auch eigentlich in der Geschichte unserer Gemeinden. Denn in solchen Situationen zeigt sich, ob wir als Mensch, ob wir als Gemeinde, als Gruppe, als Bewegung, was weiß ich, ob wir wirklich ein väterliches oder ein mütterliches Herz haben. Das sind wesentliche Scheidepunkte. Und wir blicken jetzt zurück auf Jahrhunderte von Gemeindespaltungen. Wir haben geistliche Väter und Mütter kommen und gehen sehen, aufsteigen und fallen sehen. Wir haben Christen gesehen, die sich die es sich einander nicht gönnen, dass die Gemeinde des anderen wächst. Und wir sehen Gemeinden und wir sehen Christen, die es nicht gönnen, dass ihre Kinder Heimat finden an anderen Orten, unter anderen Eltern. Die Gemeinde Jesu ist über die Jahrhunderte an vielen Stellen zu einem Trümmerfeld von Stolz, Rechthaberei und Selbstbezogenheit geworden. Und hat es hingekriegt, ihre eigenen Kinder zu opfern an manchen Stellen. Aus Gründen von einfach Stolz und so dem Bedürfnis nach eigener Ehre. Und das, was die Welt aber so verzweifelt sucht, das sind nun mal echte Väter und echte Mütter, die wirklich geistliche Verantwortung übernehmen für Kinder und die bereit sind, alles dafür zu geben, dass das Kind lebt, was auch immer es bedeutet. Die bereit sind, alles aufzugeben, Hauptsache das Kind lebt, die bereit sind, auf ihre eigenen Rechte zu verzichten und sich daran freuen, wenn das Kind in einem anderen Haus leben und erwachsen werden darf. Und Gottes Weisheit hat damals durch Salomo hindurch die echte Mutter vom ganzen Volk offenbar gemacht. Dass alle begriffen haben, was es bedeutet, eine echte Mutter zu sein. Und ich glaube, dass das auch im Geistlichen geschehen wird. Dass Gott echte Mütter und echte Väter nicht ungesehen lässt. Er sieht sie. Er sieht es. Da, wo Menschen eine Herzenshaltung echter geistlicher Elternschaft haben. Egal, ob die eigenen Kinder das begreifen, egal, ob andere ringsherum das sehen. Und es wird Prüfungssituationen geben für uns alle, wo unser eigenes Herz geprüft wird, ob wir wirklich das Herz eines echten Vaters oder einer echten Mutter haben. Wo unser Stolz angegriffen ist. Wo wir vielleicht Angst haben, was zu verlieren, wo wir so viel rein investiert haben. Und man kann das auf viele Bereiche übertragen. Aber solche Prüfungen werden immer nur der Ausgangspunkt dafür sein, dass Gott uns noch mehr Frucht bringen lassen wird. Wenn wir in solchen Situationen wirklich ein väterliches und mütterliches Herz an den Tag legen und suchen und erringen, dann wird das die Grundlage dafür sein, für viel mehr Frucht, die daraus erwachsen wird. Es lohnt sich immer, das Herz echter Eltern zu suchen und sowas festzuhalten. Denn was am Ende zählt, ist die Frucht, die es gebracht hat für die Ewigkeit, egal was man hier auf dieser Erde davon gesehen hat. Und Gott selbst hat doch genau dieses väterliche Herz. Jesus erzählt das in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie der Vater bereit ist, seinen Sohn einfach gehen zu lassen. Er klammert nicht an ihm. Er lässt ihn einfach ziehen. Und als er nach einer ganzen Weile zurückkommt, nimmt er ihn auf, als wäre er nie weg gewesen. Da ist so viel Selbstlosigkeit, so viel Freiheit, die er gibt. Hauptsache, der Sohn lebt. Und Hauptsache, er bietet ein Zuhause, ein väterliches Zuhause, wo der Sohn jederzeit wieder zurückkommen kann. Und genau darin zeigt sich, wer von uns ein echter Vater und eine echte Mutter nach dem Herzen Gottes ist. Jesus erzählt ja dieses Gleichnis, um uns zu zeigen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Wenn wir wirklich Kinder dieses Vaters sind, der so ist, na dann werden wir selbst höchstwahrscheinlich zu guten Vätern und Müttern im geistlichen Sinne. Und ich glaube, genau das ist der Weg. Wie werde ich zu einem echten geistlichen Vater und zu einer echten geistlichen Mutter für viele andere, indem ich lerne, Kind zu sein vom höchsten Vater? Der Weg zu Vaterschaft und Mutterschaft geht dahin, Kind zu werden. Wir sollen ja in sein Bild verwandelt werden, heißt es in der Bibel. Wir sollen was von dem ausdrücken und verkörpern, wie Gott selbst ist. Und dahin kommen wir, indem wir lernen, seine Kinder zu werden. Und hier ist aus meiner Sicht wirklich ein wichtiger innerer Zusammenhang. Wenn ich dem Vater ähnlicher werden möchte und wenn ich will, dass seine Form von Vaterschaft in meinem Leben Gestalt gewinnt, dann muss ich lernen, Kind zu werden. Es ist so eine simple, einfache Logik. Und ich werde dann zu einem geistlichen Vater und zu einer geistlichen Mutter, wenn ich gelernt habe, eben Kind des ultimativen Vaters zu werden, dem Vater aller Vaterschaft. Und ich glaube, dass darin eine tiefe Wahrheit liegt. Kind des Vaters zu sein, ist sowieso die Quelle vieler Geheimnisse auf dieser Welt und im Reich Gottes. Wirklich zu erfassen, was es bedeutet, ein Kind dieses Vaters zu sein, daraus wird sehr, sehr viel fließen, sehr viel Leben fließen und viele Geheimnisse kommen daraus, die das Reich Gottes in ihren Fundamenten ausmachen. Jesus hat gesagt in Lukas 18, Vers 16, und das ist ein bemerkenswerter Satz, er sagt, den Kindern gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Lasst euch diese Sätze nochmal auf der Zunge zergehen. Den Kindern gehört das Reich Gottes. Und wer nicht wird wie ein Kind, der wird in das Reich Gottes nicht hineinkommen. Wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Alles, was das Reich Gottes ausmacht, alles, was Gott zu geben hat, das wird zugänglich sein für diejenigen, die wirklich gelernt haben, Kinder zu werden vor ihm und ihn als Vater zu erfassen und kennenzulernen. Das Reich Gottes basiert auf Kindschaft. Wir sind nicht Gottes Arbeitskollegen hier auf dieser Erde. Vielleicht fühlen wir uns manchmal so. Aber wir sind nicht seine Kollegen, wir sind seine Kinder. Das ist das Grundmodell, was uns immer wieder vorgestellt wird in der Bibel, im Neuen Testament, dass wir Kinder sind, vom Vater im Himmel, vom Vater aller Vaterschaft. Und wenn wir nicht lernen, Gott als Vater zu sehen und ihm mit einem kindlichen Herzen zu begegnen, dann werden wir sein Reich nicht verstehen. Wir werden nicht verstehen, wie das funktioniert, dass Philemon und Onesimus am Ende wieder im selben Haus gewohnt haben. Es ist nicht zu fassen. Man kann sowas nur verstehen, wenn man diesen Vater kennengelernt hat, der selber so sehr liebt, dass er sich hingibt, damit seine Kinder leben können. Wir passen in sein Reich gar nicht rein, wenn wir nicht als Kinder kommen. Ich habe das mal in einem Freizeitpark gesehen, da gibt es so bei manchen Fahrgeschäften so eine Latte, die so die Mindestgröße oder Maximalgröße festlegt, damit man da mitfahren kann. Und wenn man jetzt so Fahrgeschäfte hat, die eher für Kinder sind oder so, wenn du zu groß bist, kommst du nicht rein. Und da gibt es so diese Latte, wenn du da, das war meistens mein Problem, dann konnte man da nicht mitfahren. Und am Eingang des Reiches Gottes, stellt euch das vor, da ist diese Messlatte und wer nicht als Kind kommt, der passt nicht rein. Und der kann diese Fahrt nicht mitmachen, die dann losgeht, wenn man eintritt ins Reich Gottes. Die Dinge, die er vorhat, die er geben will, mit denen er uns beschenken möchte als Menschen und als Gemeinde und als Welt, die Dinge sind nur zu fassen und zu ergreifen, wenn wir ihn als Vater kennenlernen. Wenn wir lernen, wirklich wie Kinder vor ihm zu werden. Wir können gar nicht Montag früh auf Arbeit unserem Sklavenhalter begegnen. Vielleicht fühlt ihr euch auch manchmal so. Wir können ihn gar nicht als Bruder anerkennen, wenn wir nicht den Vater kennengelernt haben, der ihn so sehr liebt. Wir können uns gar nicht für die große Gemeinde von nebenan freuen, die schon die Hälfte unserer Mitarbeiterschaft abgezogen hat, wenn wir nicht den Vater kennen, der diese Gemeinde so sehr liebt. Und der so viel dort voranbringt. Wenn wir den Vater nicht kennen und den Vater nicht lieben, dann können wir uns Menschen gegenseitig auch nicht lieben. Und wir können nicht erkennen, was der Herr alles tut unter uns. Es ist nicht zu fassen für die, die keine Kinder sind. Und ich glaube, in der Nähe des Vaters, oder man könnte auch so ganz romantisch sagen, auf dem Schoß des Vaters, da werden neue Väter und Mütter wachsen da heran. Die wachsen dort auf, in der Nähe des Vaters. Dort wird das hervorgebracht, was diese Welt so dringend braucht. Paulus drückt es an einer Stelle sehr krass, sehr, sehr mächtig aus, in Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Warten der Schöpfung erwartet das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und es ist so stark ausgedrückt. Also, denn das sehnsüchtige Warten der ganzen Schöpfung, also da ist eine Sehnsucht in der ganzen Welt, und diese Schöpfung, die erwartet das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Das, was sichtbar wird in Menschen auf dieser Welt, vom Vater. Dass der Vater sich manifestiert und verherrlicht in seinen Söhnen, in seinen Töchtern. Also die Welt wartet im tiefsten Inneren darauf. Weil man eben nur auch als echter Sohn und als echte Tochter Gottes auch ein echter Vater und eine echte Mutter werden kann. Für andere. Weil nur dort die Form von Gemeinschaft entsteht, wo Jesus sagt, das ist das Kennzeichen, dass alle Welt erkennen wird, dass ich hier bin, nämlich dort, wo echte väterliche und mütterliche Menschen leben, die bereit sind zu lieben, auch wenn sie dabei viel verlieren. Und in diesem Text, da klingt es so, als würde eigentlich so die gesamte Schöpfung, die gesamte Welt darauf hinfiebern, fieberhaft so erwarten, dass solche Menschen sichtbar werden. Und ich finde zumindest in diesen ganzen, auch in vielen Ideologien, in vielen Strömungen, gesellschaftlichen Entwicklungen, merkt man immer wieder, dass diese Sehnsucht hochkommt. Und es ist ein verzweifeltes Suchen danach. Und man findet die Lösung einfach nicht so richtig. Es ist irgendwann wieder ein Crash da, dass so ein System wieder zusammenbricht. Aber diese Suche, die ist real und die ist wahr. Das ist eine Suche nach was Echtem. Und Jesus sagt, dieses Echte, das soll geboren werden hier unter euch, hier unter uns in seinem Leib, in seiner Gemeinde. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Prophetie gelesen, so eine prophetische Vision, die Rick Joyner 1993 hatte. Und diese Vision, die ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich will ein paar Fragmente davon einfach mal jetzt nennen, weil da so viel deutlich wird von dem, was ich jetzt hier erzählt habe. Er hat damals die Gemeinde Jesu wie eine Insel gesehen, umgeben von einem großen Ozean. Also eine Insel, die für die Gemeinde, für den Leib Jesu steht. Und auf dieser Insel waren ganz viele verschiedene Häuser. Die standen für verschiedene Gemeinden, Bewegungen, Kirchen, geistliche Strömungen. Die Häuser, die waren alle total unterschiedlich, die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Manche waren ganz alt von der Architektur her, andere waren total modern. Also ganz unterschiedliche Architekturstile. Und viele dieser Gebäude, die befanden sich aber gegenseitig im Kriegszustand und haben sich gegenseitig bekämpft die ganze Zeit. Die meisten Menschen dort waren verletzt und waren hungrig. Und dann erhoben sich aus dem Meer Stürme. Das Meer ist oft in Prophetien, auch in der Offenbarung, so ein Symbol für das Völkermeer, also die Welt. Die Völker, die ringsrum sind. Und von dort kamen Stürme. Und diese Stürme, die wühlten das Meer auf und gewaltige Wellen, die brachen sich dort an der Insel. Und es war beunruhigend, Rick Joyner schreibt, es war so beunruhigend zu sehen, dass diese Stürme tobten, aber die Menschen auf der Insel stattdessen sich gegenseitig bekriegten und nicht mitbekommen haben, was für Stürme dort sind, welche Stürme dort im Anmarsch sind. Und stattdessen kämpfen sie die ganze Zeit gegeneinander und schwächen sich. Es gab Wächter, die haben davor gewarnt, vor diesen Stürmen, die kommen, aber stattdessen, statt auf sie zu hören, hat man sich eher die ganze Zeit darüber gestritten, ob man ihnen vertrauen kann oder nicht. Und es gab so viele Verletzte auf dieser Insel, dass die Krankenhäuser zu den größten Gebäuden heranwuchsen, die es auf der Insel gab. Und diese Krankenhäuser, die standen so für Bewegungen und geistliche Dienste, die ihre Aufgabe darin gesehen haben, sich um die Verletzten zu kümmern, die verletzten Menschen. Und das wurde immer größer, weil der Bedarf so groß war. Und statt dankbar für diesen Dienst zu sein, hat man die auch noch unter Beschuss genommen, diese Gebäude. Auch die Verpflegungsstellen, wo die Leute Nahrung bekamen, die wurden unter Beschuss genommen. Es war von oben betrachtet kaum zu glauben, dass das hier die Gemeinde Jesu ist, um die es hier geht, auf dieser Insel. Und Gebäude, die größer wurden als die Gebäude ringsherum, die wurden sowieso schon mal beschossen. Weil kann ja nicht sein, dass die zu sehr die anderen überragen. In jedem Gebäude gab es aber auch Menschen, die wie Lichtpunkte gewirkt haben. Und die haben sich nicht beteiligt an den Kampfhandlungen untereinander, sondern die haben ihre Zeit damit verbracht, die Gebäude wieder instand zu setzen und die Verwundeten zu versorgen. Und die sind dort treu dran geblieben. Selbst wenn es manchmal ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen war. Jeder dieser Lichtpunkte hatte die Vollmacht, Verletzungen zu heilen und wiederherzustellen. Und diese Vollmacht, die nahm zu, je länger sie das getan haben, je länger sie dort dran geblieben sind. Und die Geheilten, die wiederhergestellt wurden, die wurden dann selber zu solchen Lichtpunkten. Und es gab ganze Feldlager, die sich aus den Kämpfen rausgehalten haben und die wie Lichter geleuchtet haben und ihre Vollmacht nahm ständig zu und ihre Gebete wurden erhört. Und die Stürme, die ringsherum tobten, waren sehr eingeschüchtert von diesen leuchtenden Punkten und von diesen leuchtenden Lagern, die da waren. es hatte den Anschein, dass ihre Autorität immer mehr zunehmen würde, dass sie irgendwann diesen großen Stürmen Einhalt gebieten könnten. Und was die Tragödie an dem Ganzen war, und das hat sich mir auch so eingebrannt in dieser Vision, rund um die Insel waren Boote und Schiffe vor Anker gegangen und die warteten darauf, dass der Krieg auf der Insel aufhört und sie endlich anlegen können. Und viele Boote, die quollen über von Menschen, die von den Stürmen geflohen waren und verwundet waren. Es gab auch Schiffe, auf denen Könige, Präsidenten, reiche und einflussreiche Leute waren. Und sie hatten Angst vor den Stürmen. Aber auf der Insel konnten sie nicht anlegen wegen diesen Kampfhandlungen, die dort tobten. Und kaum einer auf dieser Insel hat wahrgenommen, dass dort Boote und Schiffe waren, die eigentlich nur darauf gewartet haben, an dieser Insel anzulegen. Und dann hat Jesus gesagt in dieser Vision, wenn ich zulassen würde, dass all diese Menschen jetzt auf die Insel kommen dürften, würden sie nur für Kriegszwecke missbraucht werden. Aber sobald ihr Schreien lauter wird als der Kriegslärm, werde ich ihnen eine Wohnstätte bereiten. Und als dann in dieser Vision das Schreien der Menschen auf diesen Schiffen lauter wurde als der Kriegslärm auf der Insel, da wurden die Stürme losgelassen und große Wellen kamen und haben diese Insel überflutet. Und die einzige Sicherheit bestand darin, sich so nah wie möglich an Jesus zu halten. Dann stand man. Da ist nichts passiert. Aber allmählich haben dann diese Stürme nachgelassen und die Flut ging zurück. Und diejenigen, die vorher solche Lichtpunkte waren, die standen dort, wo früher die Gebäude waren und leuchteten heller denn je. Jesus ging dann daraufhin in das Zentrum dieser Insel und sagte, ich will jetzt mein Haus bauen. Und all diese Lichtpunkte, die haben sich Jesus zugewandt und fing an, heller zu leuchten als je zuvor. Und jede Gruppe von ihnen, die verwandelte sich in eine lebendige Säule und wurde zum Gerüst eines Gebäudes, das nach und nach anfing, die gesamte Insel zu bedecken. Die Säulen hatten ganz verschiedene Farben, Formen und Größen. Und man hat sich gefragt, wie kann das alles in die Struktur eines einzigen Gebäudes passen? Aber Jesus hat jede einzelne dieser Säule geliebt und es hat ihm gefallen und hat alles harmonisch eingebaut in die Struktur seines Hauses, was er dort aufgebaut hat. Inzwischen hatten dann die Boote und die Schiffe an dieser Insel angelegt, die von überall herkamen, aus dem Völkermeer, sage ich mal. Jedes Schiff oder jedes Boot, das stand für ein eigenes Land, für eine eigene ethnische Gruppe. Und Jesus sagte, wir werden so viele Zimmer für sie bauen, wie wir brauchen und niemand darf abgewiesen werden. Und Rick Joyner sagt, früher war das größte Problem, Menschen überhaupt dazu zu bringen, in eines der vorhandenen Gebäude hineinzukommen. Und nun war es plötzlich das Problem, dass man sich überlegt hat, was sollen wir mit den ganzen Menschen anfangen, die jetzt kommen, die auf diese Insel kommen. Und alle Menschen, die von den Schiffen an Land gingen, die wurden direkt zu Jesus geführt. Und der Bau wurde höher und höher. Und je höher er wurde, umso mehr hat er auch eine Herrlichkeit ausgestrahlt und wurde von immer weiter her gesehen. Und dann kamen noch mehr Leute aus allen Richtungen zu dieser Insel gefahren. Und Jesus sagte dann an dieser Stelle, für dieses Bauwerk gibt es keine Begrenzung, denn ich bin das Fundament und der Mörtel ist die Liebe. Wenn Jesus die Dinge baut, wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann ist eine Kapazität, die alles übersteigt, was wir als Menschen schaffen könnten. Und viele, viele weitere wertvolle Details und Geschehnisse dieser Vision, die lasse ich jetzt aus, weil es mir um bestimmte Aspekte hier geht. Aber nach einigen, was dann noch passiert ist, sagt Jesus am Ende Folgendes. Er sagt, der Krieg ist fast vorüber. Es ist höchste Zeit, sich auf die Stürme vorzubereiten. Sage meinem Volk, niemand, dessen Hände vom Blut seines Bruders befleckt sind, ist brauchbar, um mein Haus zu bauen. Und am Ende sagt er noch, danach sollst du trachten, nach meiner Liebe. Und ich finde, dieses Bild ist ein starkes Bild für die Geschichte seiner Gemeinde, für die Geschichte der Gemeinde Jesu. Wir sind nicht dazu berufen, gegeneinander zu kämpfen. Dieser Auftrag findet sich nirgends. Wir sind dazu berufen, einander zu lieben und uns einbauen zu lassen in das, was Gott baut und nicht unser eigenes Reich zu bauen. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir unser Haus bauen, sondern es geht darum, dass wir den Willen des Vaters tun, dass er sein Haus bauen kann. Und dieser Satz, der geht mir durch Mark und Bein hier, der Krieg ist fast vorüber. Es ist höchste Zeit, sich auf die Stürme vorzubereiten. Sage meinem Volk, Niemand, dessen Hände vom Blut seines Bruders befleckt sind, ist brauchbar, um mein Haus zu bauen. Und ich glaube, dass Jesus das zu uns spricht. Und dass er uns herausfordert, ihn zu suchen, nah an ihm dran zu sein. Eine Perspektive des Himmels einzunehmen. Uns nicht zu verlieren in diesen vielen kleinen Kämpfen, in unserem eigenen Ego. In den Versuchen, dass wir unser Reich bauen. Dass wir unser Haus bauen mit dem, was wir tun, was wir leisten. Darum geht es doch überhaupt nicht. Sondern, dass wir bereit sind, jedem Sturm entgegenzutreten, dass wir bereit sind zu leuchten, dass wir bereit sind, uns aus den Kampfhandlungen rauszuhalten, die nicht von Jesus angezettelt wurden. Dass wir bereit sind, zu heilen und wiederherzustellen, wo auch immer Gott uns die Gelegenheit dazu gibt. Dass wir bereit sind, die Trümmer wieder aufzubauen, die an vielen Stellen vielleicht in seinem Leib entstanden sind. Dass wir bereit sind, das, was schon mal da war vielleicht, was eingestürzt ist, wieder herzurichten. Zu renovieren, wieder instand zu setzen und uns hinzugeben, als Väter und als Mütter, egal wo unsere Kinder groß werden, egal wer sie uns klaut, Hauptsache sie leben, Hauptsache es geht voran, Hauptsache sie wachsen, Hauptsache sie kommen zur Reife, egal ob durch uns oder durch irgendjemand anderen, darum geht es am Ende überhaupt nicht. Und ich wünsche uns das, dass wir das suchen, dass wir das verstehen und aufnehmen, weil unsere dreijährige Tochter, die hat heute Nachmittag schon gebetet, dass ihr das versteht, was ich predige heute. Das war wirklich, die weiß, dass es manchmal nicht so leicht ist. Und das wünsche ich uns, dass wir wirklich mehr verstehen von den Gedanken Gottes, die er hat mit seiner Gemeinde und mit dieser Welt. Und ich will einfach nochmal beten. Jesus, wir brauchen es, dass du unser Denken komplett auf den Kopf stellst und erneuerst. Herr, wir wollen zu Menschen werden, die Sklavenhalter lieben, die Sklaven lieben, die jeden lieben, der ein Bruder und eine Schwester ist, der ein Vater und eine Mutter ist in deinem Reich. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, uns an den Kampfhandlungen unserer Zeit nicht zu beteiligen, sondern dass wir einstehen für den Fürst des Friedens, dass wir einstehen für den, der sein Reich baut, der gekommen ist, um sein Reich zu bauen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns lehrst, wie wir nah an dir bleiben können, wie wir jedem Sturm mutig entgegentreten können. Herr, ich bitte dich, dass es uns nicht um uns geht, dass du uns lehrst, dass du unser Herz veränderst, dass es uns nicht um uns geht, dass du unser Ego brichst, dass du unsere Selbstsucht, unseren Stolz zerbrichst und dass wir zu dem aufschauen, der größte Vater aller Zeiten ist, der ein Vater ist, der sich selbst hingegeben hat bis zum Letzten. Und Herr, wir wollen dich mehr lieben, wir wollen mehr von dir erkennen und wir wollen deine Nachfolger sein. Wir wollen, dass du durchstrahlst durch uns, dass dein Wesen Gestalt gewinnt in uns, auch hier in unserer Mitte. Ich bitte dich, dass auch hier unter uns wirklich ein Ort immer mehr heranwächst, wo die Welt erkennt, dass du hier bist. Ich bitte dich für unsere Gemeinden in der ganzen Region. Ich bitte dich für die ganze Gegend hier, für deine Gemeinde in dieser Region und du weißt selbst, wer dazugehört, Herr. Da brauchen wir dich nicht belehren. Du weißt, wer zu deinem Reich, zu deinem Leib gehört. Und ich bitte dich, dass du deine Gemeinde zusammenbaust als einen herrlichen Tempel, der eine Ausstrahlungskraft hat für die Welt. Und dass du durchscheinst durch all unsere menschliche Schwäche hindurch. Herr, wir heißen dich willkommen und wir bitten dich, dass du mit uns vorangehst. Amen.